Es hat geklappt und zwar habe ich Wolfgang Imke am Apparat. Erstmal Servus.
Ja, hallo.
Es hat geklappt, das heißt, ihr habt die 40 glücklich überstanden und seid frisch und jung und ja, eben in die Zukunft blickend, leider in die Zukunft blickend. Das heißt, mit Gorleben hat es noch nicht so ganz geklappt. Da sind noch viele Sachen offen. Was habt ihr denn gemacht hier am 40.?
Na, wir haben rund um diesen Tag der Standortbenennung, das war ja der 22. Februar, eine zehntägige Mammutveranstaltung gehabt. Also es wurde hier demonstriert, es fuhren 120 Trecker auf, wie zu den besten Castor-Zeiten. Wir haben eine Podiumsdiskussion gehabt, natürlich, weil wir die Frage nicht loswerden, was ist eigentlich mit den Castor-Behältern, die wir ja in Gorleben haben. 113 Stück in der Halle, ein Zustand, den auch 17 andere Zwischenlagerstandorte jetzt erleben, dass die Zwischenlagerung eine Dauerlagerung wird. Ja, die ungelöste Frage, wohin letztlich mit dem hochradioaktiven Müll. Es gab Lesungen, es gab Filme und jetzt ganz zum Schluss, ja, weil wir als Bürgerinitiative, als eingetragener Verein und auch 40 Jahre wurden doch mal eine richtige Party mit nach vielen Lob und Schmähreden. Wir nehmen uns ja auch gerne selber auf die Schippe. Wir haben so ein wunderschönes Theaterstück hier. Das nennt sich Gutes Wendland, Schlechtes Wendland, ja, wo sich einige Leute nach dem nächsten Castortransport sehnen, weil sie das Gefühl haben, ohne Castor haben sie keinen Lebensinhalt, aber die Polizei eben auch und ein wunderbares Verwirrspiel mit Tanz zum Schluss. Es war eine tolle Party.
Tja, der Castor schafft allen Arbeit. Aber jetzt mal ernsthaft, wie sieht es denn aus? Ich meine, da gibt es dieses ominöse Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes und das ist am 23. März da so über die Bühne, so ein bisschen über die Bühne gegangen. Habt ihr jetzt Zeit gehabt, ein bisschen drüber nachzudenken? Beziehungsweise man hat ja auch gewusst, was so etwa drinstehen wird. Wie seid ihr damit zufrieden?
Ja, wir sind natürlich überhaupt nicht damit zufrieden. Es ist schon verrückt, dass wir Glückwünsche von überall bekommen, dass Gorleben sich erledigt habe. So das Gegenteil ist der Fall. Man ist eigentlich zurückgefallen auf einen Stand aus dem Jahre 1983. Das war der Punkt, wo nach Auswertung der Tiefbohrung die damals federführende Physikalisch-Technische Bundesanstalt vorgeschlagen hat, neben Gorleben auch andere Standorte auf die Eignung als nukleares Endlager zu untersuchen. Und eigentlich wird genau das jetzt endgültig auf den Weg gebracht mit diesem Gesetz. Also es wird nicht gelernt aus der Gorleben-Geschichte, es wird ignoriert, was es an Einwänden, geologischen Einwänden gegen Gorleben gibt. Man hat Gorleben im Beipack immer dabei gehabt. Und jetzt startet die angeblich neue Endlagersuche mit Gorleben, also ein Widerspruch in sich selbst. Ja, und wir haben voller Erschrecken feststellen müssen, dass bei der Aushandlung der Suchkriterien es eben schon wieder keinen wissenschaftlichen Input gab, sondern einen politischen Kompromiss. Man hat also ganz wichtige Ausschlussgründe, die Gorleben betreffen, getilgt, um Gorleben weiter fortschleppen zu können. Ich sage mal so einen wichtigen Punkt. Das ist das fehlende Deckgebirge über dem Seilstock Gorleben. Die Gefahr ist ja immer, dass durch Wasserwege Radioaktivität wieder an die Oberfläche geschwemmt wird. Und ich persönlich auch immer unglaublich wichtig gefunden hätte, man kann eigentlich nicht in Gebieten, die von nächsten Eiszeiten bedroht sind, ein nukleares Endlager errichten, weil eine Eiszeit würde genau so ein Deckgebirge auch einfach wieder weggravieren. Also man hätte genau hingucken können, aber man wollte Gorleben behalten. Deshalb sagen wir, das ist kein Fehler, den die da gemacht haben, das ist volle Absicht.
Was spricht denn heute politisch noch für Gorleben? Ich meine, damals 93 war es irgendwie klar, da war so eine gewisse Grenzsituation.
Ja, aber heute, was heute immer noch für Gorleben spricht, das sind zwei Sachen. Einmal gibt es natürlich das Argument, dass man in Gorleben 1,8 Milliarden Euro schon ausgegeben hat. Also es gibt Leute, die sagen, ne, letztlich zahlt das jetzt der Steuerzahler, nachdem die Atomwirtschaft sich so wunderbar rausgewunden hat, ja, mit der Einmalzahlung von 23 Milliarden Euro für die nukleare Entsorgung, also ein Bruchteil wahrscheinlich dessen, was es am Ende kostet. Also wird der Steuerzahler belastet, wie übrigens auch bei der Sanierung in Morsleben und Asse, den havarierten Salzbergwerken, die als Atommüllendlager genutzt wurden. Und das Zweite ist dieser ausgeprägte Länderegoismus. Also es gibt nicht wirklich einen gesellschaftlichen Konsens, dass es alle angeht und dass man nach dem bestmöglichen Standort sucht, weil es gibt ja gerade in den Regionen, die so Kristallinvorkommen haben, in Bayern und Sachsen, jetzt schon klare Ansage, nicht bei uns. Also man sieht, da wird drum gerungen. Man hat es jetzt im Gesetz drin gelassen, aber wir wissen doch, was als nächstes passiert. Wenn Standortregionen ausgewiesen werden, neben Gorleben, ja, dann ist wahrscheinlich sehr schnell klar, dass die Länder, die ganz heftig dagegen zu Werke gehen, aufmucken werden. Also allen voran Bayern und Sachsen.
Gibt es jetzt Alternativen zu Gorleben, außer dass es natürlich andere Standorte geben könnte?
Also erstens muss ich nochmal grundsätzlicher was sagen. Alternativen zu Gorleben, da reden wir immer über Tiefengeologie. Also die Einrichtung eines Endlagers in einem Bergwerk, was neu aufgefahren werden soll, in Ton, Kristallin oder Salzgestein. Wir sagen aber, das ist schon die falsche Weichenstellung, die Fixierung auf Tiefengeologie entspricht schon lange nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Forschung. In den USA wird gerade geforscht, ob man nicht in tiefen Bohrlöchern Atommüll versenkt. Also wir finden, das Entscheidende, was im Titel des Gesetzes steht, es sei ein lernendes Gesetz. Das wird nicht umgesetzt mit diesem Gesetz. Lernen heißt, es muss auch neue Einsichten geben, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und deshalb auch Rücksprungmöglichkeiten. Also ich plädiere nicht für das Verschieben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, aber es muss die Rücksprungmöglichkeiten geben. Und das ist gerade jetzt in dem neuen Gesetzentwurf getilgt worden. Es steht zwar drin, es ist ein lernendes Gesetz, aber weder die interessierte Öffentlichkeit, also Regionen mit ihren Regionskonferenzen, noch das nationale Begleitgremium haben die Möglichkeit, darauf zu dringen, dass das Gesetz evaluiert wird. Da stand in den Entwürfen drin, die vorgelegt wurden von der Endlagerkommission. Und warum ist das wohl rausgeschmissen worden? Damit es durchgezogen werden kann, die Endlagersuche, also top-down wie früher. Wir sagen, also Kopf anschalten, gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Und deshalb sind wir mitten im Streit drin.
Ich habe hier auf eurer Webseite gelesen, dass ihr einen Rückschlag hattet für die Gorleben-Gegner und die Endlagersuche, das heißt Proteste, ist vorprogrammiert. Was wird laufen? Was war da gewesen?
Ja, es gab ja noch eine ganz besondere Sonderstellung Gorlebens rechtlich, weil es die Veränderungssperre für Gorleben gab. Eigentlich ein Unding, denn ein Gesetz soll ja allgemeingültig sein, aber man hat speziell auf Gorleben gemünzt eine Gorleben-Veränderungssperre auf den Weg gebracht. Das heißt, man durfte in dem Raum Gorleben, in dem Bereich des Salzstocks, untertägig bis einer bestimmten Tiefe nichts unternehmen, was die Integrität dieses Salzstocks gefährden könnte. Also kein Fracking, kein Salzabbau. Aber Salzabbau, das ist das Interessante, weil wir haben ja hier eine Firma, Salinas, die dem Widerstand mit dem Widerstand verbandelt ist, die gesagt hat, wir wollen nicht, dass der Atommüll versenkt wird, sondern dass Salz abgebaut wird. Und es gibt auch Pläne, beispielsweise Speicher einzurichten dort, Energiespeicher und so weiter und so fort. Also das ist alles durch diese Verordnung verhindert worden. Und bis zum Schluss hat man nicht etwa diese Verordnung aufgehoben. Das hätte eigentlich sein müssen aus unserer Sicht, weil man gesagt hat, die bergmännische Erkundung in Gorleben ist beendet. Wir haben ja ein Moratorium, immerhin. Und folglich hätte man eigentlich auch diese Veränderungssperre aufheben müssen. Das ist nicht der Fall. Ja, das war echt eine Niederlage. Wir sind vor Gericht gezogen und haben da eine Niederlage kassiert. Jetzt soll durch das neue Gesetz dafür gesorgt werden, dass alle potenziellen Standorte mit einer solchen Veränderungssperre bedacht werden.
Ich habe vorhin auch auf die Webseite geschaut, war irgendwie ja aktuell, modern, ne, vor allen Dingen aktuell. Das heißt, kann man sich natürlich über die künftigen Proteste auch informieren. Ihr werdet die auch umbauen?
Ja, also wir müssen diese Webseite umbauen, damit sie übersichtlicher wird. Richtig, danke für das Kompliment. Tagesaktualität. Ich glaube, da sind wir unschlagbar, weil wir sind ja irgendwie über 40 Jahre auch sehr, sehr professionell geworden. Auch wenn das alles Ehrenamt ist nach wie vor. Wir haben diese Gorleben-Rundschau, die mit über 5000 Exemplaren vertrieben wird. Immer leicht steigende Abozahlen, leicht steigende Mitgliederzahlen, immer noch. Gestern auf der Mitgliederversammlung hatten wir die neueste Zahl, 1074 Mitglieder, ohne dass wir massiv werben. Also das sind eigentlich gute Voraussetzungen dafür, dass wir die nächsten wichtigen Jahre auch überstehen. Denn wir müssen ja irgendwie deutlich machen, dass wir, ja, dass es uns nicht nur um Gorleben geht. Also das, was ich da beklagt habe, das war sehr Gorleben-spezifisch eben im Interview. Aber das Entscheidende ist, dass die Mitsprache möglicher anderer Standorte kassiert wurde durch dieses neue Gesetz. Und das verbindet uns wiederum mit allen anderen Standorten, die da in den nächsten Jahren ins Spiel gebracht werden.
Dann danke ich mal hier Wolfgang Imke. Der Widerstand geht weiter. Er ist von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg und natürlich Näheres immer auf der Webseite. Merci.
Ja, gerne schön. Tschüss.